Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Das Vaterherz Gottes, das ist meine Predigtreihe, in der ich in den letzten beiden Predigten darüber nachgedacht habe, wie ist Gott eigentlich? Wir haben gesagt, Gott ist Geist, er ist von Ewigkeit da, er hat Allmacht, Allgegenwart, Allwissenheit und er zeigt sich voller Liebe, vor allem im Erlösungswerk durch Jesus Christus. Heute möchte ich ein wenig darstellen, wie liebt Gott denn? Wie macht er das? Ich möchte das an drei Beispielen zeigen. Leitvers ist dieser aus 1. Johannes 4, Vers 9. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch Christus ein neues ewiges Leben bekommen können. Und Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat auch den Vater gesehen. Der Vater und ich sind eins. Johannes 14, Vers 9 und 11. Wenn wir also das Vaterherz Gottes kennenlernen wollen, dann schauen wir uns an, wie Jesus Christus auf dieser Erde gelebt hat und vor allem, wie er geliebt hat. Ich möchte das an drei Beispielen heute deutlich machen und das nachher mit einem Bibelvers zusammenfassen. Zuerst ist da ein Geschäftsmann, von Gott geliebt, aber diese Liebe bleibt unerwidert. Markus 10, Abvers 17. Ein junger Mann lief auf Jesus zu, warf sich vor ihm nieder auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich alles tun, um sicher das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, weshalb nennst du mich gut? Es ist nur einer gut, und das ist Gott. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht schlecht über andere reden, du sollst nicht betrügen, achte Vater und Mutter. Meister, antwortete der junge Mann, an diese Gebote habe ich mich schon als Kind gehalten. Jesus sah ihn voller Liebe an. Eines fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, gib das Geld den Armen. Dann wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Über diese Forderung war der Mann tief betroffen und ging weg, denn er war sehr reich. Dieser junge Geschäftsmann wollte sich Gottes Liebe mit Geld erkaufen. Was muss ich tun? Steht für Leistung erbringen. Und Jesus geht sogar auf dieses Spiel ein und sagte, ja okay, wenn du schon so denkst, dann leiste etwas. Leiste etwas, indem du alle Gebote bis ins Detail erfüllst. Wir wissen, dass dazu keiner in der Lage ist. Wäre dieser Mann ehrlich gewesen zu sich selbst, hätte er wahrscheinlich begriffen, ich kann die Gebote gar nicht halten. Und es gibt keine Werkegerechtigkeit vor Gott. Seine eigene Gerechtigkeit, die dieses Mannes, ist sein Reichtum. Und an ihm hält er fest. Reichtum ist die Quelle seines Lebens und daraus zieht er Kraft. Hieran renkt der reiche Mensch sein Herz. Von Jugend an hat der Mann sich mit Leistung versucht, den Himmel zu verdienen, indem er die Gebote Gottes einfach gut befolgt. Das ist edel und das ist gut und das ist richtig, aber dadurch bekomme ich keinen gnädigen Gott. Und das hat er wahrscheinlich verstanden. Und darum die Frage, was muss ich denn nun tun, damit das klappt? Er kommt zu Jesus, wirft sich auf die Knie und er bittet eine Antwort auf diese drängendste Lebensfrage. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Er schaut dabei auf seine Möglichkeiten, auf seine Fähigkeiten. Und jetzt kommt Jesus. Er sieht ihn an, voller Liebe. Er sieht seine seelische Not. Dieser Geschäftsmann wollte ein perfektes Leben führen und war davon getrieben, alles richtig zu machen, inklusive Halten der Gebote. Und über dieses Getriebensein, alles aus seiner eigenen Kraft richtig zu machen, machte er seine Seele leerer und leerer. Vielleicht ist sie sogar auch schon krank. Und Jesus schaut hinter diese Fassade. Getrieben von Liebe zu diesem Menschen sagt er ihm, wie denn seine Seele gesund werden kann und wie sie für Gottes Liebe empfänglich wird. Und er sagt, das, woran du dich so klammerst, das, was dir so wichtig ist, das, was deinem Leben jetzt Sinn gibt und wo du deine Identität findest, pack es raus. Pack es raus aus deinem Leben. Das ist dir ein Klotz, ein Bein. Das hindert dich in deiner Beziehung zu Gott. Das hindert dich daran, dass du die Liebe des Vaters annehmen kannst. Verkaufe alles und bekomme eine befreite Seele, die sich dann von Gott lieben lässt. Und dann folge Jesus nach. Folge mir nach, sagt Jesus. Die Tyrannei des Reichtums hat diesen Mann fest im Griff und zerfrisst ihn langsam von innen. Darum gibt Jesus den seelsorgerlichen Rat, gib das weg, was dich bindet. Erst dann wirst du Gottes Liebe verstehen und annehmen können. Und diese Liebe wird dich zu einem sinnerfüllten Leben und vor allem ins ewige Leben bringen. Wir können uns Gottes Liebe nicht erkaufen. Das ist die wichtigste Aussage hier. Die Liebe Gottes können wir nur in unser Herz erfahren, aber sie wird nur dann erfahrbar sein, wenn das, was uns blockiert in unserer Beziehung zu Gott, weg ist. Nur dann kann die Liebe Gottes wirklich hineinfallen. Und noch ein Aspekt ist wichtig. Keiner kann sich die Liebe Gottes erkaufen. Sie wird uns nämlich bedingungslos geschenkt. Und ich brauche das nur annehmen. Ohne Gegenleistung, ohne Wenn und Aber und ohne, dass dabei irgendein Haken ist. Dieser Mann hat die Liebe Gottes letztendlich nicht in sein Herz gelassen. Er ging weg. Wie diese Geschichte letztendlich ausgeht, was aus ihm geworden ist, wissen wir nicht. Ganz anders die zweite Geschichte. Hier ist ein armer Bettler und er erlebt, wie Gottes Liebe ihn verändert. Markus 10, 46 und weiter. Dort steht: Am Weg saß ein Bettler, ein Blinder und bettelte. Es war Bartimäus, der Sohn des Timäus. Als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam, begann er laut zu rufen: Jesus, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Halt den Mund, riefen ärgerlich die Leute. Aber er schrie nur umso lauter und immer wieder: Jesus, du Sohn Gottes, du Sohn Davids, habe doch Mitleid mit mir. Jesus blieb stehen, ruft ihn her. Ein paar von den Leuten riefen zu dem Blinden und sagten zu ihm: Du hast es geschafft, komm mit, Jesus ruft dich. Vor Aufregung ließ Bartimäus seinen Mantel liegen, sprang auf und kam zu Jesus. Warum hast du nach mir gerufen, fragte ihn Jesus. Herr, ich möchte sehen. Darauf antwortete Jesus: Geh, dein Glaube hat dich geheilt. Sofort konnte der Blinde sehen und ging mit Jesus. Es hatte sich auch zu diesem blinden Bartimäus herumgesprochen, wer dieser Jesus war, der von Gott gesandte Messias. Und auch er wusste, dass dieser Messias auf Erden, Jesus Christus, viele Menschen geheilt hat. Und als er erfuhr, dass dieser Jesus nun ausgerechnet in seiner Nähe war, ergriff er die einzige Chance seines Lebens und schrie. Er schrie und betete und bettelte um Gnade, die Gnade sehen zu dürfen. Er traute Gott dieses Wunder zu und dass es möglich werden würde, dass er sehen könnte. Und dann, als Jesus ihn ruft, springt er auf. Der Mantel, das Wichtigste, was ein armer Mensch, ein Bettler damals hatte, das Wertvollste, lässt er gleich zurück. Und er ist zu Jesus gekommen und bittet um Gnade. Er brachte vor Jesus nichts vor, was er an Leistung, an Geld oder am ethisch reinen Lebenswandel zu bieten hatte. Er kam zu Jesus so, wie er war, über alle Hindernisse hinweg. Direkt zur Quelle der Liebe. Er setzt sein ganzes Vertrauen in Jesus und damit in den Vater im Himmel. Das reicht aus. Und Jesus sagt ihm dann: Dein Glaube hat dich gerettet, dein Vertrauen in mich hat dich geheilt. Jesus liebt diesen Bettler genauso wie jenen Geschäftsmann. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Er beschenkt beide mit großzügiger göttlicher Gnade und gibt ihnen das, was sie wirklich brauchen. Der reiche Mann brauchte Lebenskorrektur, damit er in die richtige Spur kommt. Und dieser arme, blinde Bettler brauchte körperliche Gesundheit. Der eine hat das nicht verstanden, der andere nimmt das dankbar an. Diese beiden Beispiele machen deutlich, die Liebe des Vaters gilt allen gleich. Aber ich muss diese Liebe auch annehmen, beziehungsweise annehmen können. Um Gottes Liebe zu erfahren, ist es unerlässlich, dass wir unsere eigenen Versuche einstellen, uns von Gott etwas durch unsere Leistung erkaufen zu wollen. Haben wir das verstanden? Steht uns die Tür zum Herzen Gottes ganz, ganz weit offen. Gott liebt uns total. Und wenn wir das im Herzen wirklich verstanden haben, dann wird meine Beziehung zu ihm eng und vertrauensvoll. Dann wird mein Leben und meine Einstellung sich ändern. Ein drittes Beispiel. Hier geht es um Petrus. Von Gott geliebt, aber irgendwann war diese Liebe in seinem Herzen verschüttet. Der Hintergrund ist schnell erklärt. Petrus, einer der 12 Jünger, war sehr, sehr eng mit Jesus verbunden. Doch als es darum ging, dass sein Glaube und seine Liebe zum Herrn sich bewähren sollte, versagte er vollkommen. Er verriet Jesus und als er Zeuge der Auferstehung wurde, resignierte er. Er fühlte sich angesichts seines Verrates deplatziert und ging zurück in seinem alten Beruf als Fischer, Johannes 21 nachzulesen. Doch die Liebe Gottes gibt einen Menschen nicht auf und wirbt um jeden Menschen, so auch um Petrus. Jesus geht ihm nach. Er wird Zeuge eines zweiten großen Fischfanges. Und er wird Zeuge davon, wie liebevoll Jesus mit seinen Jüngern umgeht. Und dann nimmt er Petrus beiseite und stellt ihm 3 lebensverändernde Fragen. Johannes 21, Vers 15, folgende. Nach dem Essen fragte Jesus den Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen hier? Ja, antwortete Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Lämmer, sagt Jesus. Jesus wiederholte seine Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe, antwortete Petrus noch einmal. Dann hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragte Jesus: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich wirklich lieb? Jetzt wurde Petrus traurig, weil Jesus ihm nicht zu glauben schien und zum dritten Mal gefragt hatte: Hast du mich lieb? Deshalb antwortete er: Herr, du weißt alles. Du weißt doch auch, wie sehr ich dich liebe. Darauf sagte Jesus: Dann hüte meine Schafe. In einer genialen Seelsorge, was am Wortspiel Liebe, was der Deutsche ja so nur so wiedergeben kann, aber im Griechischen steht hier Agape bzw. Phileos, ein Wortspiel zwischen der göttlichen Liebe und der menschlichen Liebe, fragt Jesus seinen geliebten Petrus nach dem, was wirklich wichtig ist. Petrus, hast du mich mit den in dir gegebenen Möglichkeiten vom Herzen her lieb? Bist du von deiner Überheblichkeit runtergekommen, dass du jetzt dich realistisch und gut selber einschätzen kannst? Wie steht dein Herz, ganz ehrlich, Petrus, zu mir? Auch hier geht es nicht um Leistung, um Wissen, um Theologie oder Sonstiges. Wollen wir die Liebe des Vaters im Himmel annehmen, so bedarf es unseres ehrlichen Herzens und meiner Bereitschaft, Gott mit meinen menschlich begrenzten Möglichkeiten zu lieben und zu dienen. Petrus hatte jämmerlich versagt, ja, und er hatte resigniert, stimmt. Aber das interessiert doch einen liebenden Vater im Himmel nicht. Über all unserem Versagen, unserer Schwäche und unserem Menschsein steht und bleibt Gottes Liebe, die es unendlich gut mit uns meint. Und wo wir versagen, richtet Jesus uns liebevoll wieder auf. Ich möchte in einem weiteren Aspekt einmal die Wesenszüge dieser Liebe Gottes darstellen. Väterliche Liebe sagt zu uns, Gottes väterliche Liebe sagt zu uns, Jörg oder wie immer wir heißen mögen, ich will das Allerbeste für dich. Und dafür setze ich mich ein. Jörg und wie immer wir heißen mögen, ich liebe dich so sehr, sogar bis in den Tod hinein, den Jesus Christus für dich erlitt. Und wenn wir dann dazu lesen, was das Wesen der Liebe ausmacht, so gibt es einen, es gibt viele Bibelstellen, aber eine ganz besondere Bibelstelle, die das verdeutlicht. Aus 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Und ich möchte diesen Text einmal so lesen, ganz bewusst, immer noch unter dem Aspekt, dass Jesus Christus uns den Vater gezeigt hat. Und wenn der Sohn und der Vater eins sind, dann sind sie auch in ihrer Liebe und in der Art und Weise, wie sie lieben, eins. Ich lese den Text einmal aus dieser Perspektive. Gott ist in seiner Liebe geduldig und meint es als Freund gut mit uns. Gottes Liebe kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Gottes Liebe prahlt nicht, sie ist nicht überheblich. Die Liebe des Vaters verletzt nicht, noch ist sie auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Gottes Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Gottes Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie hält allem stand. Wie ist die Liebe des Vaters zu uns? Zuerst einmal geduldig. Dort, wo wir Menschen Gottes Liebe nicht wahrnehmen oder wo wir sie gar verletzen, bleibt der Vater mit seiner Liebe da. Er hat Geduld. Er kann warten auf uns. Und er hat Zeit. Und er findet immer wieder einen Weg, wie er unser Herz mit seiner Liebe erreichen kann, ohne manipulativ zu sein. Er kennt den richtigen Moment. Und weiß, wann er seine Liebe in mein Herz ausgießen darf und ausgießen muss. Gott kann warten, denn er investiert zuerst einmal viel, viel Geduld in uns. Gottes Liebe möchte uns ein Freund sein. Und er meint es mit uns gut. Jesus stellt Petrus die Frage, hast du mich freundschaftlich lieb? Dies ist ja das Wort von Phileo letztendlich. Denn keiner von uns kann göttliche Agape-Liebe geben. Die gibt nur Gott. Und diese göttliche Liebe möchte uns in unserem Herzen erreichen und uns in unserem Herzen sagen, Gott ist dein Freund. Jesus ist nicht nur unser Herr, er ist auch unser Bruder. Diese Liebe Gottes soll letztendlich uns zeigen, wir haben einen Freund, auf den wir uns bedingungslos verlassen können, dem wir vertrauen dürfen, der uns niemals Schaden zufügen möchte, der uns vielleicht mal Dinge sagt, die wehtun. Ja, aber welcher Freund tut das nicht? Denn ein wahrer Freund meint es immer gut mit uns. Und das gibt uns emotionale Sicherheit. Und dann ist da Gottes Liebe. Sie eifert nicht, sie prahlt nicht, sie spielt sich nicht auf. Die Bibel sagt zwar, dass Gott auch ein eifersüchtiger Gott ist, weil er jede Form von Gotteslästerung hasst oder auch die Sünde des Menschen hasst. Das ist ein Wesenszug Gottes, ja natürlich. Aber über diesem Wesenszug steht immer noch die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und Gottes Liebe verzichtet zuerst mal auf Eifersucht, auf Neid, auf Egoismus, auf Überheblichkeit. Wie viel Geduld zeigt Gott dem Volk Israel über Jahrhunderte hinweg, wo dieses Volk durch Gottes Liebe immer wieder mit Füßen tritt? Und er spielt sich nicht auf. Ja, Diese liebevolle Eigenschaft Gottes ist für uns Menschen zwar schwer verständlich, weil Gott es aushalten kann, wo wir mit unserem Egoismus seine Liebe missachten oder sogar mit Füßen treten. Er ist sich selbst treu und er liebt beharrlich weiter, ohne dabei auf einem Auge blind zu sein. Gott sucht in seiner Liebe zuerst einmal nicht den Weg der Bestrafung, sondern den Weg der Güte. Und dann, Gottes Liebe ist weder verletzend noch auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Wie oft treten wir Gottes Liebe mit Füßen? Gott kann doch eingeschnappt sein. Aber er ist kein eingeschnapptes, bockiges Kind, das sich dann zurückzieht, weil er nicht bekommt, was er möchte. Bei Gott gibt es kein "Ich liebe dich, wenn". Nein, seine Liebe ist bedingungslos. Sie kennt keine Bedingungen. Und nur Gott ist zu dieser Liebe, und das ist ja die Agape, die von Gott ausgehende Liebe, fähig. Aber Gott kann durch uns den anderen lieben und uns Menschen damit Agape fähig machen. Das geht aber nur, wo wir uns frei machen können von uns selbst, damit Gottes Liebe ungehindert durch uns fließen kann. Gottes Liebe kennt nicht das Ich. Sie hat sich zum Du verpflichtet. In seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit überwiegt die Gnade, Liebe und Barmherzigkeit zu uns Menschen. Niemals würde er uns verletzen oder egoistisch von uns etwas einfordern. Besonders fasziniert bin ich davon, dass Gott in seiner Liebe unsere Bosheit und Sünde vergeben kann. Und was er uns vergeben hat, wird er uns niemals, niemals wieder vorhalten. Denn vergeben ist selbst bei einem allwissenden Gott vergessen. Und Gott trägt uns in seiner Liebe nichts nach. Er verpflichtet sich, das, was er vergeben hat, buchstäblich zu vergessen. Und dann ist Gottes Liebe zu uns natürlich auch eine Liebe, die sich nicht am Unrecht freut, sondern dann, wenn die Wahrheit siegt. Und das finde ich ganz spannend, denn die Wahrheit manifestiert sich ja bekanntlich wiederum an Jesus Christus, der von sich gesagt hat: Ich bin die Wahrheit. Am Wesen Jesu wird deutlich, was richtiges Verhalten und Handeln ist und was falsches Verhalten und Handeln ist. Und Gott wird in seiner Liebe immer das wirken, dass das Wahrhaftige, das Jesus in seiner ganzen Person verkörpert, siegen kann und siegen wird. Und um das zu erreichen, dass die Wahrhaftigkeit siegen kann, hat Gott uns einen Liebesbrief geschrieben, indem er sich von seinem ganzen Wesen und Willen her mitteilt. Und wir finden diesen Liebesbrief in 66 verschiedensten Kapiteln aufgeschrieben in der Bibel. Diese Form der väterlichen Liebe ist für mich ein ganz besonderes Geschenk, denn ich kann Gottes Liebesbrief in meinen Händen halten. Ich kann lesen, wie Gott denkt. Und ich kann lesen, wie Gott mich liebt. Und durch die Bibel und durch das Lesen dieses Liebesbriefes bekommt mein Leben ein gutes, richtiges Lebensfundament. Und dann ist da Gottes Liebe, die alles erträgt, die alles glaubt, alles hofft und allem standhält. Eine letzte Aussage für uns heute lautet: Gott bleibt in seiner Liebe an unserer Seite stehen, um uns in allen Lebenslagen zu tragen und uns väterlich zu begleiten. Schweigend erträgt Gott Lasten, die wir ihm auferlegen. Unsere Schuld, unsere Sünde, all das Unerfreuliche in uns, das er täglich bei uns sieht. Gott ist nicht blindäugig, sondern helfend. Und Gott trägt diese Lasten, die wir ihm aufladen. Gott möchte als unser Freund dabei auch diese Lasten abnehmen, damit wir befreit leben können. Wir dürfen diese Lasten auch immer wieder zu ihm bringen. Und das ist das Wesen und das Prinzip der Vergebung, wo ich meine Schuld bekenne, nimmt Gott mir diese Last und ich darf befreit leben. Gott hält mich aus, auch wenn ich mal wieder zum Kotzen bin. Gott trägt auch die schlechten und die schwachen Seiten an mir. Er gibt mich nicht als hoffnungslosen Fall auf. Und er bietet uns immer wieder an. Jörg und wie immer wir heißen mögen, ich bin für dich da. Was bewegt und was beschäftigt es dich? Gib es mir doch. Ich möchte dir helfen. Übrigens hat Gott uns den Beweis seiner Gegenwart ja längst auch gegeben. Wir haben als Christen die Innewohnung des Heiligen Geistes, der im Herzen des Gläubigen wohnt. Das heißt, der liebende Vater wohnt durch den Heiligen Geist in uns. So eng ist der Vater im Himmel mit uns verbunden. Und dann glaubt Gott an uns, in seiner Liebe. Er vertraut uns, heißt das. Wo Menschen uns vielleicht aufgegeben haben, tut Gott es nicht. Die Bibel sagt, er hat so viel investiert, damit wir zu ihm zurückkehren. Und er wird alles tun, um uns in seiner Hand zu behalten. Diese Aussagen aus Römer 5, Vers 10 zeigen, wie sehr Gott uns Vertrauen entgegenbringt. Gott vertraut mir, das heißt, er traut mir etwas zu. Er sieht das Potenzial in mir und will es entfalten, mehr noch. Er hat uns durch den Heiligen Geist die Möglichkeiten gegeben, dass dieses Potenzial für sein Reich und für diese Welt sichtbar gemacht werden kann. In Gott haben wir einen väterlichen Motor. Wo wir auf ihn hören, wird er unser Leben entfalten und zur Blüte bringen. So tritt Gott an unsere Seite, bringt uns Vertrauen entgegen und sagt, Jörg oder wie immer wir heißen mögen, mit meiner Hilfe schaffst du es. Und Gott gibt uns nicht auf. Gottes Liebe hofft alles, heißt es. Und die Hoffnung kennt keine hoffnungslosen Situationen. Und wenn es noch so ausweglos in meinem Leben, egal was ist, wenn es noch so ausweglos ist, Gott kennt immer einen Weg. Und er weiß, wie er jede Situation, egal wie sie aussehen mag, mit uns gehen kann. Dass daraus letztendlich Segenswege und gute Wege werden. Denn wer liebt, gibt niemals auf. Und weil der Vater uns liebt, gibt er uns niemals auf. Er kennt immer noch einen Weg, wie es weitergeht. Liebe Gemeinde, ich möchte am Ende meiner Predigt diesen Text noch einmal lesen. Gott ist in seiner Liebe zu mir geduldig und meint es als Freund gut mit mir. Gottes Liebe kennt keinen Neid, keine Selbstsucht. Gottes Liebe prahlt nicht, sie ist nicht überheblich. Die väterliche Liebe verletzt nicht. Sie ist nicht auf sich selbst bedacht, weder reizbar noch nachtragend. Gottes Liebe freut sich nicht an meinem Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit Jesus Christus siegt. Diese göttliche, väterliche Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles und hält allem stand. Amen.